Ja, aber es weiß ja keiner, ob du jetzt zwischen dem einen Hassvideo und einem Mord irgendwie deine Werbung gespielt wird. Das finde ich persönlich am schlimmsten daran. Und deswegen appelliere ich immer sehr gerne an die Moral der Marken, die so viel Gelder weggeben, daran zu überlegen, wohin investiere ich eigentlich.
Wie stehst du denn dann zu Altersregulierung für Social Media?
Ich bin hart pro Regulierung. Wir nutzen keine süchtig machenden Algorithmen. Unser Feed ist chronologisch. Wir lassen keine politische Kommunikation auf der Plattform zu, es sei denn, sie ist hochlokal. Also es gibt signifikant weniger Hate Speech, signifikant weniger Fake News.
Euer Traffic ist seit April um 30% gestiegen.
Wir sehen, dass quasi von den Algorithmen, von Google und so einfach das aufgegriffen wird als echt. Ja, dieses ganze Thema, was ist Fake, was ist echt, das ist halt, was, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt. Viele kennen den Unterschied nicht. Und wir kämpfen sehr hart dafür, dass bei uns das, was in der Plattform passiert, echt ist. Wenn wir nicht alles verraten wollen, wofür die Plattform steht, werden wir diesen exponentiellen Hockeystick im Umsatz nicht schaffen. Lass uns das mal einklappen. Wir wachsen stabil 20% hier und her. Wir reduzieren dabei und dadurch auch unseren Burn und fahren dann so in die Profitabilität. Und dafür schaffen wir eine gute Plattform, die solide ist, in der die Menschen vertrauen und auf der man dann auch Content und monetarisieren kann.
Philipp Witzmann, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du führst als CEO das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de, ein Netzwerk, das 4,7 Millionen Nutzende und 37 Millionen Interaktionen hat. Laut eurem Wirksamkeitsbericht 2025, zuvor warst du bei Vodafone, du warst bei diversen Rocket Internet Ventures, daher kennen wir uns ja auch. Du warst bei Wayfair, haben wir uns eben schon mal nochmal ausführlich drüber ausgetauscht. Eingestiegen bei nebenan.de bist du im März 2020 und ich habe bei diesem Zeitraum immer so ein, kommen immer ganz viele Erinnerungen hoch und ich glaube, ganz vielen anderen Menschen geht es auch so, weil es ja ein besonderes Datum ist. Am 22. März traten ja auch in Deutschland die ersten Corona-Lockdowns in Kraft. Deswegen glaube ich, jeder weiß immer so ein bisschen, was in diesem Zeitraum passiert ist. Und ich bin sicher, dass auch du einen ganz speziellen Einstieg hattest, so wie ich damals. Ich bin zuvor ein paar Monate vorher zu HubSpot gekommen, eine ganz besondere Zeit. Gib mir mal bitte so einen Überblick. Wieso hast du dich für nebenan.de entschieden? Und mit welcher Mission hat dich das Gründerinnen-Team geholt?
Warum ich mich dafür entschieden habe, ist relativ einfach. Ich habe damals mit einem Coach, den ich auch aus der Wayfair-Zeit hatte, das Buch The Concept of Spiral Dynamics durchgearbeitet. Da geht es darum, dass Menschen, die mittelalt, so zwischen 35 und 45, irgendwann entscheiden, was mache ich denn jetzt in meiner Karriere? Ich habe irgendwie sehr viel meines privaten Lebens irgendwie für die Karriere geopfert in den letzten 10, 15 Jahren, habe ein ganz gutes Leben mir ermöglichen können dadurch. Und die Spirale sagt relativ simplifiziert, entweder machst du genau das weiter und optimierst für dein Bankkonto oder du versuchst das Skillset, das du hast, irgendwo einzubringen, wo du einen Mehrwert stiften kannst, irgendwie im besten Fall gesellschaftlich für die Umwelt oder wie auch immer. Und mit dieser Frage beschäftigen sich super viele Menschen, deswegen gibt es auch die Theorie dazu. Und ich hatte so einen Aha-Moment, als mein Sohn laufen gelernt hat, saß ich in Boston. Ich bin 6 Monate im Jahr gereist, ich saß in Boston im Hotel und habe auf dem iPad seine ersten Schritte gesehen und habe halt so dann wirklich so ein paar Stunden geheult, weil ich gesagt habe, irgendwie das war immer das, was ich nie wollte für mich selber. Und habe dann nächsten Tag das Gespräch gesucht, dass ich raus will bei Wayfair und habe dann relativ kurz danach in einer Reise auf einer Hochzeit in Kanada das Intro bekommen zu Christian Vollmann, einem der Gründer. Ich hatte so die Idee, dass ich eigentlich was selber gründen wollte Richtung Nachbarschaft, Pflege. Wie kann Nachbarschaft Teil der Pflege sein? Und Christian hat so relativ simpel gesagt, ey, dann komm noch mal zu uns. Nachbarschaft haben wir und Pflege, wenn es mal so relevant wird, dann haben wir vielleicht zusammen was gebaut, dass wir das mit abdecken können. So ganz einfach. Und dann habe ich Till und Ina kennengelernt und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt auch für alle unsere Mitarbeitenden. Ich habe das Gefühl, alle arbeiten nicht nur bei nebenan, sondern auch für nebenan.
Till und Ina ganz kurz sind zwei der weiteren
Gründer. Till und Ina sind zwei der weiteren GründerInnen, genau. Insgesamt gab es damals noch 6 und die an Bord waren. Und dieses Gefühl zu haben, man macht mit dem, was man arbeitet, schafft man das. Heute verbinden wir jeden Tag 10.000 Menschen, die sich vorher nicht kannten. Ja, und zwar in einem vertrauensvollen Umfeld, in einem echten Umfeld. Das wird ja heute immer wichtiger. Das zu spüren, was das für einen positiven Effekt hat auf die Gesellschaft, auf das Miteinander, auf den sozialen Zusammenhalt, das war damals schon relativ klar. Und die positive Getriebenheit, ne? Ich kannte sehr viele Menschen, die sehr stark für ihr Unternehmen gebrannt haben, aber immer mit einem sehr starken monetären Fokus. hier zu fühlen. Es gibt Menschen, die einfach die Welt besser machen wollen. Das hat mich total mitgerissen. Und dann bin ich damals als CRO, also Chief Revenue Officer, eingestiegen, weil die Idee war, Philipp, wir brauchen jemand irgendwie, der uns dabei hilft zu verstehen, wie können wir eigentlich mit dem, was wir Tolles hier haben, auch Geld verdienen.
Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, wie mein Sohn anfing zu laufen. Und ich war ja auch immer viel unterwegs, war auch bei einem kanadischen Unternehmen zwischendurch und so. Und war in dem Moment aber da und ich kann das als Vater total nachempfinden, wie das ist, dass man solche Momente erleben will. Und davon gibt es ja ganz viele eigentlich noch bei den Kindern, ne? Die man dann eigentlich nicht verpassen möchte. Von daher. Und das andere, was du genannt hast, die Spiral Dynamics. Total spannend, dass du es aufbringst. Du bist der Erste in meinem Umfeld, der jemals darüber gesprochen hat, außer meiner Frau.
Okay.
weil meine Frau ist Coach und sie beschäftigt sich sehr viel mit solchen Prinzipien, die eine Decke bedeuten können für ein Unternehmen, also für ein menschliches Wachstum, aber auch für Unternehmenswachstum. Nebenan.de ist eine Nachbarschaftsplattform. Du hast schon ganz kurz geschildert, dass sich bei euch jeden Tag 10.000 Menschen neu verknüpfen. Erklär doch mal ganz kurz, ist es eine Social-Media-App, aber es ist nicht Facebook, es ist nicht Instagram, es ist auch nicht LinkedIn. Es unterscheidet sich in einigen, glaube ich, ganz prägnanten Punkten. Gib mal kurz so einen Rundown. Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist nebenan.de?
Genau. Nebenan.de ist eine Nachbarschafts-App, eigentlich auch ein Social Media, ein echtes Social Media. Ich erkläre gleich, warum. Wir haben eigentlich 15.000 kleine Netzwerke über Deutschland gespannt, die in den großen Städten ein bisschen enger sind und im ländlichen Raum eher dynamisch sind. Was passiert? Bei uns muss man sich anmelden, mit Klarnamen und echter Adresse. Das ist schon mal der größte Unterschied. Also bei uns wirst du nicht Mickey Mouse 5000 oder Darth Vader vorfinden. Bei uns findest du Philipp oder Ben.
Es sei denn, das ist Darth Vader.
Ja, gibt es relativ selten den Namen. Wenn du einen Personalausweis belegen kannst, dann lassen wir dich auch so in die Nachbarschaft. genau. Und dann bist du mit echten Namen und Klarnamen angemeldet und du bist nur in deiner Nachbarschaft und dem Ring der umliegenden Nachbarschaften. Wir haben die Nachbarschaften nach Kiezen zum Beispiel in den größeren Städten, nach Veedeln in Köln geschnitten. Und wenn du jetzt in einer von uns geschnittenen Nachbarschaft ganz in der Ecke wohnst, ist die nächste Nachbarschaft dir näher. Deswegen haben wir immer den Ring der umliegenden noch dazu. Alles 10 Minuten Laufweite, sagen wir in den großen Städten, im ländlichen Raum nochmal 10 Minuten mit dem Auto. Und das führt eigentlich relativ simpel dazu, dass die Menschen netter miteinander sind, weil im Zweifel kann ich der Person, die ich heute online beleidige, auf anderen Medien sehe ich die wahrscheinlich nie im echten Leben.
Ja.
Bei uns kannst du die relativ wahrscheinlich auch im Supermarkt treffen.
Oder du kennst jemanden, der jemanden kennt, der diese Person kennt. Dann wird es auch unangenehm, wenn das halt in der Nachbarschaft stattfindet, ne?
Genau. Das heißt, die Kommunikation ist netter. Fake News, wir moderieren auch als einziges soziales Netzwerk. Das heißt, Fake News gibt es signifikant weniger. Also es gibt signifikant weniger Hate Speech, signifikant weniger Fake News. Und dadurch, dass wir moderieren, werden auch unsere NutzerInnen regelmäßig dazu aufgefordert, halt auch aufzupassen gegenseitig. Wir nennen das eine Etikette. Das heißt, wir kriegen auch sehr viele Sachen gemeldet, nutzen mittlerweile auch viel KI, weil auch natürlich wir auch immer wieder unter Attacken leiden, wenn irgendjemand versucht reinzukommen und dann irgendwie skaliert ganz viele Nachrichten schickt, dann fischen wir ganz gut vorne weg. Und was dazu noch kommt, ist, wir nutzen keine süchtig machenden Algorithmen. Unser Feed ist chronologisch. Wir testen gerade ein bisschen, ob es Leute gibt, ob wir, wenn wir Notifications schicken zum Beispiel, ob wir die halt interessenbasiert schicken. Aber wir haben keine Neuroscientists beschäftigt, die dafür sorgen, dass du irgendwie stundenlang doomscrollst. Ich glaube, die durchschnittliche Verweildauer sind irgendwie 17 Minuten im Monat auf der App. Also es geht wirklich, dass du hinkommst, dich informierst, was passiert bei mir um die Nachbarschaft. Ganz viele Leute sagen, sie suchen Hilfe oder wollen Hilfe. Ich glaube, 80% im Wirkungsbericht haben gesagt, von den regelmäßigen Nutzern haben Hilfe erhalten oder Hilfe geleistet im letzten Jahr. Also wir wollen eigentlich das, was früher Nachbarschaft war, wenn man so aus unserer Kindheit oder aus die Oma erzählt hat, das wollen wir eigentlich zurückbringen. Vertrauensvolles, sicheres Netz in der unmittelbaren Umgebung.
Du hast gesagt, dass ihr moderiert. Und du sagst, die anderen Netzwerke tun das nicht. Was genau heißt das? Was heißt, die tun das nicht?
Das heißt, Meta hat ja relativ klar mit der Wahl von Trump, hat Mark Zuckerberg sofort gesagt, wir hören mit jeglicher Moderation auf. TikTok moderiert auch. Die sagen zwar, die moderieren, aber da gibt es ja sehr viele. Gab es einen guten ZDF-Bericht von Jochen Breyer, die gucken, glaube ich, in zweifacher Geschwindigkeit 5 Videos parallel mit Ton. Das ist die Moderation. Und bei uns ist es so, dass wir, dadurch, dass wir keine Videos auf der Plattform haben, wir haben ein Team von Menschen, die sich Content anschauen, der gemeldet wird oder der auch von KI gefleckt wird als möglicherweise politisch kritisch oder sonst was. Und dann auch ganz klar in den Austausch gehen mit den Personen, die es melden und auch mit den Personen, die den Content erstellen. Was vielleicht noch dazu zu sagen ist, wir lassen keine politische Kommunikation auf der Plattform zu, es sei denn, sie ist hochlokal. Weil wir sagen, wir haben gelernt, politische Diskurse führen immer zu einer großen Polarisierung und zu einer hohen Aggression. Deswegen sagen wir, es hat grundsätzlich, trifft sich mit deinem Nachbarn zum Bier, da kannst du über alle Parteien reden und richtig viel Spaß haben. Wir sorgen dafür, dass du die Nachbarn kennenlernst, mit denen du dich treffen kannst. Politische Diskussionen wollen wir auf der Plattform nicht, weil wir einfach gelernt haben, die sind absolut ungesund für so einen, für einen konstruktiven Austausch auf so einer Plattform.
Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was andere Plattformen machen. Also erstmal wenig Moderation unter dem, ich würde sagen, Deckmantel der Free Speech. Mhm. Plus natürlich das, was besonders polarisierend ist, politische Themen, die natürlich auch viel Engagement erzeugen.
Natürlich.
Ganz kurz hinhören. Am 10. September 2026 darf ich das Kobus Forum in Bünde eröffnen. Das mache ich mit einer exklusiven Fortsetzung meiner letztjährigen KI-Keynote. Big Tech alleine investieren 2026 über 600 Milliarden Euro in den KI-Markt. Ein Zuwachs von 77% gegenüber dem Vorjahr. Investoren fürchten eine platzende KI-Blase. Gleichzeitig werden auch in Unternehmen die KI-Investitionen kritisch beäugt. Wo bleibt die Effizienzsteigerung? Wo ist der Return on Investment? Was ist denn nun mit dem Versprechen, dass KI die ganzen Aufgaben übernimmt? Und sind die ganzen Entlassungen, weil KI jetzt den Job macht, nur PR-Blabla? Oder sägen die Maschinen gerade an deinem Stuhl? Oder an meinem? Find's raus! Du bekommst nicht nur schicke Folien, sondern tiefgehende Recherchen, greifbare Beispiele aus meinen Erfahrungen im Tech-Konzern und meinem Media-Business, direkt umsetzbare Tipps und Inspiration, wie du dein Team schnell KI-fit bekommst. Meld dich jetzt an unter valuesandventures.de/Kobusforum, Kobus mit C. Den Link zur Registrierung gibt's natürlich in der Showbeschreibung. Und vielen Dank geht raus an Kobus Konzept, dem IT-Systemhaus für mittelständische Unternehmen, Veranstalter des Kobus Forum und Partner der heutigen Folge. Weiter geht's. Ihr habt 6 Wirkungsbereiche. Mhm. Willst du mir ein bisschen mehr zu diesen Wirkungsbereichen erzählen? Weil ich das sehr spannend finde, dass ihr einen, ja, letzten Endes seid ihr ein Netzwerk, das ja auch einen Social Impact anstrebt. Es gibt da dazu auch viel Content auf eurer Seite, den ich mir angesehen habe. Erzähl mir ein bisschen was über diese Wirkungsbereiche. Du kannst auch gerne einfach Beispiele herauspicken, die einfach besonders spannend für meine Zuhörerinnen sind.
Ja. Wir haben genau, die Wirkungsbereiche, also glaube ich, wenn ich sie zusammenkriege, ich schmul ein bisschen bei dir, Gemeinschaften, Wohlbefinden, Gesellschaften, Solidarität, Nachhaltigkeit, lokale Wirtschaft und der letzte
Sicherheit und Zusammenhalt.
Sicherheit und Zusammenhalt, genau. Was wir da machen, wir versuchen wissenschaftlich messbar zu machen, was ist der Impact, also der im Englischen heißt der Social Impact Report, was ist der Impact von unserer Plattform? Und da gibt es Themen wie Einsamkeit, wir fragen neue Nutzende, wie einsam fühlen sie sich und fragen dann Nutzende, die eine gewisse Zeit dabei sind. Da gehen wir gerade sogar noch tiefer wissenschaftlich rein. Wir sehen, dass 30% der Menschen, die bei uns angemeldet sind, sich nach kurzer Zeit weniger einsam fühlen. Mhm. Lokale Wirtschaft, wir haben mittlerweile 150.000 Kleingewerbe angemeldet bei uns, die halt aktiv, und wir sehen die als aktiven Teil der Nachbarschaft. Ne? Also wie können wir, der Bäcker um die Ecke, das Restaurant, die Friseurin, der Spielzeugladen, die alle nicht irgendwie aktiv auf anderen großen Plattformen sind oder halt nicht dort die Menschen erreichen, die zur Stammkundschaft gehören, denen wollen wir eine Plattform anbieten, aktiv zu kommunizieren und sehen, dass dieser Content unfassbar gut angenommen wird von unseren NutzerInnen. Dazu kommen nochmal 60.000 Vereine und Organisationen, auch denen fehlt ja eine Kommunikationsmittel. Ehrenamt ist ein Riesenthema in Deutschland, geht massiv zurück und gibt es ganz viele Vereine, die über uns halt auch neue Freiwillige suchen, Zugang zu Menschen finden, weil die machen ganz viele tolle Veranstaltungen, die eigentlich dann auch zum Rekrutieren der Freiwilligen gedacht sind, aber die kriegt man halt kaum noch mit. Und was dann halt passiert ist, ne, 80% der Menschen, habe ich eben schon gesagt, helfen sich oder haben Hilfe erhalten, also der soziale Zusammenhalt, das Vertrauen in die eigene Nachbarschaft zurückzubringen, auch die Menschen, die nicht unbedingt super aktiv sind bei uns, fühlen sich weniger einsam, weil sie einfach sehen, das, was hier passiert, ist freundlich, ist nett, ist hilfsbereit und jeder kann halt auch alles tun und sagen, ohne dass er dafür verurteilt werden muss, im Rahmen der Netiquette. Und das ist, glaube ich, ganz grob zusammengefasst, was wir im Wirkungsbericht immer darstellen mit Zahlen und warum wir auch relativ stolz sind, dass also die Zahlen sich auch nach oben entwickeln. Was vielleicht noch eine spannende Zeitnote ist, dass wir mittlerweile sehen, dass 37% der neuen Nutzenden sagen, sie haben aufgehört, andere soziale Netzwerke zu nutzen. Also auch da ist eine Frage in dieser Onboarding-Journey, dass wir sehen, die Social-Media-Fatigue, die auch gerade dazu führt, dass wir so stark wachsen wie noch nie, dass die Menschen aktiv sagen, ich habe keine Profile mehr oder ich nutze meine anderen sozialen Profile nicht mehr, tatsächlich.
Ja, ich kann das von mir auch bestätigen. Also ich habe es auch sehr eingeschränkt, welche sozialen Netzwerke ich bespiele. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann im Medienbereich tätig ist, zu sagen, ich nehme mich da komplett raus. Natürlich auf meinem Handy finden sich sehr, sehr viele Apps, auch weil man einfach weiterhin verstehen muss, wie die Apps funktionieren. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch Content, den ich nicht mache. Du weißt ja auch, ich habe einen Podcast auch mit meinem Sohn. Und da ist für mich immer wieder die Frage, will ich wirklich Shortform-Content produzieren? Mhm. Weil ich ja auch weiß, dass die Menschen es nicht so gut im Griff haben, wie sie ihn und wie viel sie davon konsumieren und zu welcher Uhrzeit und was es mit den Menschen macht. Deswegen ist es für mich immer so eine ganz schwierige Gratwanderung. Was davon möchte ich wirklich machen? Wo möchte ich selber sein? Weil ich auch weiß, letzten Endes ist es schön, ich selber sehe einen Purpose darin, Education zu betreiben und möchte eigentlich Wissen rausbringen. Aber ich weiß auch, wie ungesund Social Media sein kann, wenn Social Media nur noch Media ist und nicht mehr Social. Und das ist ja genau das, was ihr von der anderen Seite herum angreift, sage ich mal. Mhm. Wieder den echten, ja, die echte Vernetzung. Das, was sich andere auf die Fahne schreiben auch mit Connecting People, das soll bei euch stattfinden.
Stimmt, wir müssten mal den Claim von Nokia für uns
halten. Von Nokia, und es gibt ja auch noch ein paar andere, die sich das eigentlich auf die Fahne schreiben, Netzwerke zu spannen, die Leute zusammenbringen, aber dann letzten Endes doch, ja, wo das Engagement dann doch im Vordergrund steht, und man wohlwissend auch daraufhin optimiert, wie du vorhin gesagt hast, mit Neuroscientists.
Ja, also das ist, genau, ich habe da bin da auch mittlerweile sehr kritisch, wenn ich meine, das ganze Welt wird sich ja dahin entwickeln, welche Agents werden wie zur Verfügung gestellt oder wer nutzt welche KI im Endeffekt. Und da sehe ich halt schon die Gefahr, dass auch große andere Plattformen, die halt regelmäßig Zugang zu den Menschen haben, gerade sehr aktiv dahin entwickeln, dass die Agents dieser Plattformen, die man heute schon, wenn man sein WhatsApp aufmacht, dann kriegt man schon mittlerweile immer dominanter auch den Bot oder den Meta-Agents angezeigt. Das wird dahin gehen, dass die Frage wird halt sein, wie verlasse ich dieses Umfeld überhaupt noch? Weil wenn ich alles suchen kann, mir alle Unterstützung, die wir heute vielleicht über Apps wie Claude oder OpenAI uns holen, dort finden können, dann ist das schon eine Entwicklung, die ich mit sehr viel Misstrauen sehe, weil ich glaube, wir die ganzen Classmate-AI und auch diese ganzen Freundes-AI für unsere Kinder und WhatsApp, ne, wenn man Daniel Wolf folgt, WhatsApp ist die Einstiegsdroge in dieses ganze Social-Media-Game. Und wenn da dann direkt der Bot sitzt, der irgendwie dann auch dein Classmate ist, der Podcast-Hund.
Wir bekommen hier gerade Besuch vom Podcast-Hund.
Ja, dann ist das schon eine spannende Entwicklung, die ich auch sehr kritisch sehe. Und ich glaube, das Wildeste oder die größte Herausforderung ist eigentlich, wie schaffen wir es, wenn man an diesen Plattformen vorbei oder nicht auf diesen Plattformen super präsent ist, den edukativen Effekt in die Köpfe der Menschen zu bringen, die man eigentlich erreichen möchte. Das ist schon eine spannende Herausforderung. Und weil eigentlich willst du die Eltern erreichen. Ich glaube, viele Eltern kannst du nicht mehr wirklich erreichen. Und dann die Schulen machen noch nicht genug, weil sie nicht genug können. Und dann ist eigentlich die Frage, wie können wir die Kinder schütteln und sagen, hört auf damit, das ist nicht gut für euch.
Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie stehst du denn dann zu Altersregulierung für Social Media? Du hast selber Kinder.
Ich bin da, habe neulich auch mit Fabian Grischkeit da sehr wild drüber diskutiert.
Ja, okay.
Ich bin hart pro Regulierung. Ich glaube, dass die, also ich sage, es muss ein Dreigespann sein. Es muss eine politische und Regulierung / Verbot. Politisch muss was passieren, an den Schulen muss was passieren und die Eltern müssen auch erreicht werden. So, ich glaube aber nicht, also solange die deutsche Werbeindustrie oder alle Werbeindustrien der Welt amerikanische Firmen, die wir nicht kontrollieren werden können, ne, und dafür bezahlen, dass die Algorithmen immer stärker werden wir auch es nicht schaffen, dass das sich von alleine verändert. Die Algorithmen, glaube ich, werden nicht offengelegt und nicht transparent, so, weil es Geschäftsgeheimnis ist. Das heißt, du musst eigentlich das Resultat der Algorithmen musst du bekämpfen und das kannst du nur über eine Regulation schaffen. 13, das jetzt diskutiert wird, ich meine, WhatsApp ist offiziell ab 13, TikTok ist ab 13 oder 12.
Und trotzdem haben es alle also, mit 10 und 6.
Genau,
und
so. Dann wird Australien immer als Beispiel rangenommen, wo ich sage, ja, das ist mit Sicherheit, also der Versuch ist mit Sicherheit nicht erfolgreich, weil die Leute, die drumherum wollen, können immer VPN und so, können sich Wege finden. Aber dann zu sagen, da hat was nicht so gut geklappt, zu sagen, deswegen ist die Idee falsch. Ich denke, die Frage ist, wie können wir den richtigen Ansatz so machen, dass er wirksam wird, um die jungen Menschen zu schützen. Und ich sehe ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld, und wo ich sage, ich verschenke immer das Buch von Daniel Wolf allein mit dem Handy und sage, lies das bitte einmal durch. Und dann überleg dir, ob du wirklich möchtest, dass dein Kind mit 8 schon ein Handy hat und unbegrenzt Zugriff auf YouTube, TikTok und Facebook. Das heißt, ich bin ganz klar Fraktion, Kinder schützen vor Algorithmen, und wenn du nicht dediziert vor Algorithmen schützen kannst, dann die Plattformen, die Algorithmen nutzen, um mehr Werbegeld zu machen, verbieten. Das ist so relativ konsequent.
Wenn du sagst, du hattest eine Diskussion mit Fabian Krischgart, dann wahrscheinlich, weil er total pro Social Media ist. Er ist ein junger Mann, der sehr politisch engagiert ist. Ich liebe seine Videos, er macht richtig guten Content, auch auf LinkedIn. Und Philipp Klöckner hat auch dasselbe Argument. Er hat auch gesagt, also er ist ein bisschen skeptisch, was Verbote angeht, weil politische Teilhabe findet auch über Social Media statt. Und auch junge Leute wollen teilhaben. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil erstens, ich weiß nicht, wie viele junge Menschen tatsächlich politische Teilhabe über Social Media suchen. Das klingt auf dem Papier nach einer ganz guten Idee, aber wenn über dieses Social Media, also unkontrolliert funktioniert und dessen Algorithmen so ausgenutzt werden, eigentlich nur eine Bubble entsteht, die letzten Endes die Menschen dazu bringt, mehr undemokratisch zu denken und eigentlich auch nur polarisiert und Menschen gegeneinander aufbringt, dann würde ich schon abwägen, was ist die Upside und was ist die Downside.
Ja, ich glaube, die Frage ist ja, die intellektuelle Fähigkeit, mit politischen Informationen umzugehen, ist was sich entwickelt, also bei mir entwickelt hat über mein Leben. Mhm. Dazu kommt, dass man ja gerade bei den jungen Menschen sieht, ich darf ab und zu eine Professorin an der Leuphana begleiten, die haben letztes Jahr, hat da einen Teil des Masterstudiengangs, haben einen Test gemacht, sie haben sich mit 3 Telefonen angemeldet, komplette Plain-Telefone, alle TikTok installiert, einer ist der AfD gefolgt, einer ist niemandem gefolgt und einer ist der Linken gefolgt. Und die haben einfach eine Stunde jeden Tag Videos konsumiert, ohne zu interagieren, relativ konsequent über 3 Monate. Alle 3 haben hauptsächlich rechtsgerichteten Content ausgespielt bekommen, und zwar immer mehr. Ja. Und dann ist die Frage, wenn politische Teilhabe ist das eine, aber eine politische Manipulation, und das ist ja auch was Meta in den USA als FTC Defense nutzt. Sie sagen, nur noch 7% ist Social auf Meta, der Rest ist Medienkonsum, und für die Medien stellen wir eine unmoderierte Plattform zur Verfügung, und was da konsumiert wird, ist nicht unser Ding. Wir stellen nur sicher, dass das, was gemocht wird, immer mehr gemocht wird. Und es ist ja auch so, dass der Content von den Rändern, von den politischen Extremen deutlich, da gibt es deutlich mehr Content, und der ist auch deutlich mehr engaging, weil irgendwie, wenn da einer sitzt und der sagt, alles ist gut, so wie es ist, sonst geht es auch eigentlich hier allen extrem gut, unsere Kinder können umsonst zur Schule, haben medizinische Versorgung, das will halt keiner hören.
Alleine eine ausbalancierte Meinung.
Genau.
Also alleine eine Meinung, die über Grauzonen spricht und sagt, es gibt ein Für und es gibt ein Wider.
Das ist halt nicht so engaging, als wenn jemand sagt, alles ist scheiße, lass uns auf die Barrikaden gehen. Und dazu gibt es noch Maya Götz aus dem Bayerischen Rundfunk, die haben auch eine Studie gemacht, dass auch nicht nur ein Rechtsruck gerade durch die jungen Männer geht, sondern dass auch Frauenbilder wieder sehr weit weggehen von dem, wo, glaube ich, unsere Mütter, unsere Frauen auch ihr Leben lang für eingestanden sind.
Treadwife.
Einfach. Und das ganze Thema ist auch so, junge Männer müssen irgendwie Muckis zeigen und irgendwie Maskulinität und zeigt sich nur durch irgendwie Kraft und Sixpack und so. Das sehe ich bei meinem Sohn, der wird 9, der spielt Fußball, wenn die Jungs da anfangen schon ihre Bauchmuskeln zu flexen. Also ich glaube, auch das ist für mich ein guter Beleg, dass junge Menschen nicht ungeschult und unbeschützt irgendwie mit so Algorithmen in Kontakt treten dürfen. Grundsätzlich glaube ich, dass Social Media eine total gute Plattform wäre, um sich zu informieren, wenn halt in irgendeiner Art und Weise die Balance gewahrt wird. Und daran hat halt keiner Interesse, weil da gibt es kein Werbegeld für.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es mehr Social ist. Ja. Ne? Also ich meine, ich begleite Social Media jetzt auch seit den 90ern. Mhm. Und es hat mir einfach immer viel Spaß gemacht, mich zu vernetzen. Und ich habe viele Netzwerke immer noch global. Also es ist super schön, diese Kontakte zu haben, sich mit Leuten zu vernetzen. Es bringt auch, wenn man Content produziert und Medien hat, ja, unheimlich viel, wie schnell ich mit Menschen in Kontakt treten kann. Das wäre früher viel schwieriger gewesen. Also es gibt viele Vorteile, aber wie wir beide ja feststellen, und ich komme aus dem Medienbereich, trotzdem muss ich sagen, Social Media darf nicht nur Media sein.
Ja. Ja?
Also auch wenn es mir in einem gewissen Bereich Vorteile gibt und auch da für mich Opportunities sind,
Klar. Liebe
ich wahrscheinlich LinkedIn am meisten, weil es für mich auch ein Erwachsenenraum ist. So, wo ich weiß, okay, ich spiele hier Content an Erwachsene aus, ja, an Business Professionals. Du hast sehr viel über nebenan.de schon erzählt. Mich würde aber mal wirklich interessieren, was sind so die wirklich beliebtesten Features auf nebenan.de? Warum kommen die Leute auf die Plattform? Das sind wahrscheinlich 2 verschiedene Fragen, ne? Warum kommen die Leute auf die Plattform? Und was hält sie dort? Was benutzen sie am liebsten?
Das ist total spannend. Wir haben extrem hohe Leseraten, über 60% in unseren Weekly Digest und unseren Daily Digest. Mhm. Also die Leute wollen informiert bleiben zu dem, was auf der Plattform passiert. Da machen wir auch dieses Jahr, sind wir sehr stark dran, dass wir quasi lokale Newsletter, dass wir quasi verstehen, was passiert in der Umgebung und bauen da auch so dass wir mehr Informationen noch, lokal relevante Informationen in die Plattform bekommen. Dann nicht zu verachten, ich sage immer ein bisschen ketzerisch, das hat vor 6 Jahren mal ein Werkstudent 3 Monate gebaut, ist unser Marktplatz. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 700.000 Listings im Monat in unserem Marktplatz. Und das Spannende ist, die sind lokal verfügbar only. Das heißt, und wir haben eine Sales Rate, von denen, soweit ich weiß, auch Vinted und Kleinanzeigen sehr neidisch sind, weil wir einfach, das ist halt wirklich 30% zu verschenken und die Menschen kriegen dort nur Dinge, die quasi geschickt, die in ihrem unmittelbaren Umfeld zur Verfügung stehen. Das heißt, was ich dort finde, sind Sachen, die Leute sagen, hier, das habe ich zu viel, das gebe ich für einen ganz normalen Taler ab, weil ich weiß, das kommt jemand zugute, den ich vielleicht dann auch da drin mal im Supermarkt sehe, in einem Kleidungsstück oder so. Also Marktplatz, ein Feature, was sehr, sehr viel genutzt wird. Dann wirklich die Interaktion mit kleinen Gewerben. Immer mehr Leute empfehlen sich, ne? Du hast das Vertrauen, ich suche einen guten Zahnarzt in meiner Nachbarschaft. Kennt jemand einen guten Immobilienmakler? Kennt jemand einen Handwerker? Ja, und dann halt klassische Sachen, Bohrmaschine ausleihen. Das auch, ne, es dauert 7 Minuten bis, 7 Minuten ist, wenn eine Pflegeinstitution jemand sucht, der einer alten Dame hilft, 2 Minuten dauert eine Bohrmaschine im Durchschnitt. Also wow. Ist total crazy.
Ja.
Das Thema helfen, also genau dieses Ding, ich brauche eine Hand. Also alles, was man wirklich bei einer Nachbarschaft erwartet. Das lese ich, ne?
Echt oft.
Kennt jemand einen Hausarzt? Hat jemand eine Leiter, genau. Oder ein Beamer, ne? So solche Sachen, ja. Wo dann immer so, Galileo hat letztes Jahr getestet, so 3 Verleihtools und da wollte sich jemand einen Beamer leihen und dann war irgendwie, nebenan wurde irgendwie mitgetestet als Verleihtool und bei uns war der Beamer eine Stunde da. Und bei den anderen war der Beamer für den Abend, der gesucht wurde, irgendwie 3 Tage später da. Also genau dieses Vertrauen zu haben, ich leihe das aus, das ist da. Und also zusammengefasst, das Ganze sich gegenseitig unterstützen, Informationen beziehen, die lokal relevant sind und der Marktplatz sind, glaube ich, so die 3 Features, warum Menschen immer wieder kommen. Und dann aber auch nicht lang verweilen, weil sie kommen halt, kriegen Informationen, die sie suchen oder geben die Hilfe oder geben die Informationen, die jemand anders sucht. Und dann gehen die Menschen wieder. Und das ist genau das, was wir glauben, was eigentlich gesund ist.
Ja, ich möchte einfach mal kurz noch eine Geschichte von mir selber teilen, von nebenan.de. Meine Tochter hat sich ständig ein Pferd gewünscht, was man halt sich so wünscht. Ja? Klar. Ganz leicht umzusetzen. Wir haben sie irgendwann dann ein bisschen downgraden können. Das war dann auch nicht das Pony, sondern meine Frau ist zwar kein Katzenmensch, aber hat dann so 2 Katzen auf nebenan.de gefunden. Mhm. Ja, wir wohnen auf der Stralauer Insel hier in Berlin. Und da wollte jemand 2 Katzen weggeben. Auch einfach ging es um gesundheitliche Gründe. Ja? Mhm. Ich habe gesagt, lass sofort hin. Wir sind hin, haben uns die Katzen angeguckt, sind die 2 Kater verliebt. Und die leben jetzt bei uns. Und das Schöne ist halt daran, es ist wirklich so, ne? Also wir konnten da ja praktisch hinlaufen. Und wir haben über nebenan.de dann auch noch andere Menschen gefunden, die gerne sich um Katzen kümmern möchten. Und daraus sind jetzt auch Freundschaften entstanden. Also meine Tochter ist jetzt auch mit einem Mädchen befreundet und die treffen sich jetzt dadurch auch immer wieder. Also vielleicht an dieser Stelle Gruß an Jana, Gruß an Mina, die beiden, mit denen wir jetzt dadurch auch befreundet sind und die sich auch immer wieder treffen. Und das ist, finde ich, ist schon eine ganz andere Art von Social Media, die dann in so einem ganz kleinen Raum stattfindet. Für mich auch nicht dann wieder in diesem Business-Kontext, sondern wo Katzen ein neues Zuhause finden, dann auch in der Nachbarschaft, wo Leute in der Nähe sind, die können sich kümmern. Also Leute wieder so ein bisschen zusammenkommen. Mhm. Hast du eine eigene nebenan.de-Geschichte? Ich bin ziemlich sicher, ja. Hast du eine, die du teilen möchtest?
Ich habe lustigerweise sehr viele, weil ich nutze die Plattform auch sehr aktiv und bin auch bei mir in der Nachbarschaft, glaube ich, nicht erkennbar als der Philipp von nebenan, der auch ganz viele E-Mails schreibt. Kommen wir gleich noch zu, wie verdiene Geld. Aber bei uns war das so, als wir eingezogen sind in unser Haus Rohbau, habe ich ja auch Reini, meinen Nachbarn, direkt gefragt und habe dann auch bei dem angepostet, wie können wir eigentlich, kann uns jemand Stühle und Tische leihen? Wir wollen Richtfest machen. Einen Tag später hatten wir, ich glaube, 40 Stühle und 10 Tische auf dem Grundstück von Nachbarn, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Also wir haben da wir verschenken regelmäßig Sachen. Wir hatten, als ich die Weihnachtsgans vor, ich glaube, 4 Jahren gemacht habe, habe ich so einen Lebensmittelfaden gebraucht. So ganz simple Sachen. Und innerhalb von 2 Minuten hatte ich einen. Also das ist schon extrem cool. Wir sind gar nicht so ein großer Ort und du denkst, okay, hier Speckgürtel Berlin, das könnte da, das ist eigentlich das Argument, was wir immer gehört haben früher. Ja, du brauchst in so einem kleinen Dorf, da gibt es noch die Nachbarschaft von früher. Die gibt es auch, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die keinen Zugang, keinen einfachen Zugang darin finden. Und da auch da bauen wir eine Brücke zu den Menschen. Also ich habe jetzt keine mega fancy Story tatsächlich, die ich selber erlebt habe. Auf der Plattform passieren ganz tolle Sachen von Menschen, die 40 Jahre auf der anderen Straßenseite leben, sich über eine Ehemann kennenlernen und dann Freundin werden, von Ehen, die passiert sind, von Eheringen und so. Cat-Content auch sehr beliebt, aber bei mir persönlich waren es halt eher so kleine Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, wie hilfsbereit die Nachbarschaft ist. Ich war auch in der Corona-Zeit einkaufen für einige, da haben wir auch viel gemacht in die Richtung. Genau.
Einer eurer Mitbewerber ist das US-amerikanische Nextdoor. Mhm. Ist es euer Hauptmitbewerber? Könnte man das sagen?
Wir waren ja mal originär auch in drei anderen Ländern in Europa. Wir waren in Spanien, Frankreich und Italien. Mhm. Dort hätte ich gesagt, ja. In Deutschland, also wir haben jetzt in den großen Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln fast 40% Haushaltsdurchdringung.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Winner-Takes-It-All-Market.
Okay.
Und ich sehe da keinen direkten Wettbewerb. Nextdoor ist von der Funktionalität sehr ähnlich dem, was wir machen. Die haben auch sehr viel Geld, ich glaube so 2018 bis 2020 in Deutschland investiert, um in den Markt reinzukommen und haben aber auch die großen Städte zuerst gemacht, in denen wir dann schon auch genug Präsenz hatten. Deswegen vom Produkt her würdest du sagen, ja, haben die genug Cash, um irgendwie vielleicht nochmal irgendwann eine richtig große Offensive zu machen, bestimmt. Ist es mittlerweile über die Jahre sehr, sehr, sehr teuer geworden, glaube ich auch. Deswegen sind die in Deutschland nicht aktiv.
Was heißt, es ist sehr teuer geworden?
Weil wir halt einfach, also ich glaube, du machst
also in den Markt rein zu
pushen, zwei Nachbarschafts-Apps, also wir haben den Markt in Deutschland sehr gut verteidigt. Ja. Also wenn man diese Kriegssprache mal nutzen möchte.
Ja.
Und da jetzt ein Market Entry, also da jetzt nochmal sich in den Markt einzukaufen, wenn du weißt, es ist ein Winner-Takes-All-Market und wir haben irgendwie in den großen Städten ist es fast unmöglich, da reinzukommen. Deswegen würde ich fast sagen, wir haben so partielle Wettbewerbende wie Facebook, wie WhatsApp, Gruppen wie auch eBay und Kleinanzeigen und Vinted auf ganz vielen Ebenen. Aber wir versuchen halt unsere Value Proposition da zu halten, dass wir sagen, wir bieten ein lokales, wir sind das lokale Netzwerk, in dem du dich informieren kannst, in dem du alles lokal bekommen kannst. Und da ist vom Produkt her Nextdoor der einzige Wettbewerber und der kommt aber auf absehbare Zeit nicht, hoffe ich, nicht nach Deutschland. Das beobachten wir sehr genau und wir sind auch unregelmäßig im Austausch und da gibt es andere Länder in Europa, die spannender sind. Was dazu noch kommt, ist, dass die per Demografie Deutschland auch nicht irgendwie und per Geografie Deutschland eigentlich nicht das klassische Land für so ein Modell ist wie unseres. In Paris, in Frankreich wohnen 60% der Franzosen im erweiterten Speckgürtel um Paris. Ja, das heißt, eigentlich sagst du, du kommst besser, kannst schneller durchdringen, wenn du viele große Städte oder wenige große Städte hast. In Deutschland leben 30% in Großstädten, 30% in mittelgroßen Städten und 40% eher im ländlichen Raum.
Okay.
Das heißt, Deutschland ist als Gebiet, als Land auch nicht prädestiniert eigentlich, um so ein Portal zu machen, wie wir es machen.
Okay, und trotzdem wird es gemacht.
Trotzdem machen wir es, weil wir glauben, weil wir ein deutsches Unternehmen sind und glauben einfach auch, Nachbarschaft hat hier einen hohen Stellenwert, den wir versuchen auch im Digitalen beizubehalten.
Ihr seid nicht mehr in den anderen Ländern?
Nein.
Okay. Die Durchdringung nicht geschafft in den Ländern?
Es ist eine rein finanzielle Entscheidung gewesen, als ich übernehmen durfte 2023 von den GründerInnen, habe ich mir halt angeschaut, wie viele unserer Tech-Ressourcen verwenden wir eigentlich, um diese Länder am Leben zu halten. Ne? Man muss halt sagen, wir haben eine Plattform. Das heißt, jeder Knopf, jedes Produkt, das du für Deutschland entwickelst, musst du dann für Italien, Frankreich, Spanien mitdenken. Mhm. Die Legal Consequences. Wir hatten kleine Teams, die diese Länder bespielt hatten und wir waren ganz weit davon weg, irgendwie eine Relevanz in diesen Ländern zu haben. Um auch mal über Monetarisierung nachzudenken. Und ich sag mal, die Zeiten sind, wenn du nicht sagst, also du schaltest alle Algorithmen auf und lässt die Moderation sein, sind die Zeiten, wir sind noch nicht profitabel, sind die Zeiten halt keine leichten. Und demzufolge haben wir einfach da gesagt, wir fokussieren uns auf unseren Kernmarkt, wir bauen das Playbook für Deutschland und dann kann man immer noch, Nextdoor ist auch nicht super aktiv in den anderen europäischen Ländern, kann man immer noch mal sagen, wir gehen den Schritt nochmal. Gerade ist der Plan, hier ein profitables Unternehmen zu bauen und dann weiterzugehen.
Und der Fokus ist ganz klar, Deutschland ist auch nicht die Dachregion, sondern wirklich dann klar.
Moment, ist Deutschland.
Klar Deutschland. Genau. Du hast jetzt gerade eben schon über Monetarisierung gesprochen.
Mhm.
Dann kommen wir doch vielleicht einfach mal auf eure Erlösmodelle, weil damit ihr überhaupt weiterhin diese Verbindung zwischen Leuten schaffen könnt, 10.000 am Tag. Da frage ich einmal, du hast so ein bisschen was angeschnitten, du hast auch den Newsletter kurz gerade geteasert, ne? Du wolltest nochmal darauf zukommen. Gib mir doch mal bitte so einen kleinen Überblick, was sind die Erlösmodelle, die ihr habt bei nebenan.de?
Also, das ist eigentlich sehr simpel. Wir haben 3,5. Unser größter Erlösstrom sind Förderungen, Menschen, die uns Geld schenken, weil die Plattform für sie Wert stiftet. Und es ist auch ein Erlösstrom, der trotz der wirtschaftlichen Lage gerade wächst, weil wir einfach sehen, glaube ich, was für uns irgendwie total, wir haben immer Angst, dass irgendwann das mal aufhört, aber wir fragen sehr oft.
Ja.
Und wir fragen auch mittlerweile in den richtigen Momenten Menschen, ob sie halt einfach uns im Monat eine Tasse Kaffee ausgeben, weil wir Wert stiften.
Habe ich gesehen, und, hast mich jetzt gekriegt.
Ja, gut, dann höre ich auch auf zu fragen.
Das hoffe ich. Nein, super, habe ich gerne gemacht. Und wie gesagt, merkst du, dass ich einen großen Mehrwert draus ziehe aus der Plattform.
Und das ist der größte Erlösstrom. Dann kommt tatsächlich Werbung. Auch wir haben irgendwann ganz lange mit uns gekämpft und haben gesagt, unter bestimmten Kriterien erlauben wir Werbung. Beides programmatische, aber auch verkaufte Werbung. Also wir bieten auch Marken an, bei uns halt ihre Produkte oder ihre Brand zu vermarkten. Das funktioniert tatsächlich gerade immer besser, weil wir auch sehen, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass viele Marken auch verstehen, dass das moralisch vielleicht ein bisschen schwierig ist, dass sie quasi die Algorithmen finanzieren, die unsere Kinder abhängig machen, dass auf der anderen Seite sie aber auch sehen, dass sie bei uns halt nicht unendliche Impressionen bekommen, aber halt ganz viele wichtige, richtige, weil wir haben halt einen großen Teil der Menschen, ist nicht mehr auf anderen sozialen Netzwerken unterwegs. Und dann kann ich halt 17.000 Mal die gleiche Person erreichen, aber wir haben halt immer noch die Chance, also bei uns kriegt man sehr viele Menschen auch im Erstkontakt und kann dann weiter mit denen arbeiten. Und das wächst vernünftig und gut und ist aber noch, beides kombiniert ist immer noch hinter den Förderungen. Und dann kommt als dritter Kanal, das ist sind die lokalen Gewerbe, die auch dann die Möglichkeit haben, über eine monatliche Subscription mehr Reichweite. Wir sagen immer, klassisches Beispiel, der Bäcker in Wedding an der Ecke, der braucht halt eine Nachbarschaft, die er bespielt. So ein Juwelier aus Charlottenburg hat vielleicht einen größeren Anspruch auf Reichweite, ne? Oder wir haben auch dann so ein hybrides Thema, das Philalisten, Rossmann, Bio-Company, Ikea, die dann auch einfach sagen, wir wollen versuchen, irgendwie eine Mischung zwischen, also den Bezug zum Laden, aber halt trotzdem irgendwie skalierbar national auszuspielen.
Ganz kurz zu den, zur Werbung, die ausgespielt wird. Mir ist jetzt gar nicht so dolle präsent, wo die auftaucht. Wo taucht die dann auf der Plattform?
Die taucht im Feed auf. Das ist ganz spannend, weil wir haben, im Web haben wir mittlerweile auch so links und rechts vom Feed Flächen. Dadurch, dass aber der Großteil unserer Nutzenden in den App ist, taucht es im Feed auf und versuchen die auch möglichst nativ einzubinden. Wir machen keine großen, irgendwie der Bildschirm ist jetzt 5 Sekunden gelockt mit Werbung, sondern wir versuchen das so nativ wie möglich zu machen. Ist auch immer wieder eine Diskussion, wir könnten viel mehr Geld verdienen, wenn wir halt noch deutlich aggressiver vorangehen. Gerade versuchen wir einen progressiven Mittelweg, der uns dann dabei hilft, auch irgendwann in die Profitabilität zu kommen.
Ja, App-Nutzung versus Desktop, wie ist da ungefähr die Verhältnismäßigkeit?
60% nutzen App und von den Webnutzern sind nochmal 60% Mobile, 60-70% Mobile Web. Das heißt, wir haben eigentlich mobile Nutzung deutlich über 80-85%.
Ja, okay. Kannst du über Umsatz sprechen?
Wir wachsen quasi gerade sehr gut in die Profitabilität. Wir reduzieren unseren Burn um 30-40% im Jahr. Und sind auch dran, dass wir wachsen so 20-22-23% im Umsatz. Das ist so in der heutigen Zeit.
Year over year.
Year over year, genau. Also das ist auch in der heutigen Zeit, in der wir quasi sehr, gerade der Werbemarkt, der auch eine Säule ist, bei uns sehr unter Beschuss ist. Wir kriegen das ja mit, dadurch, dass wir dass Boda einer unserer Haupt- oder der Hauptanteilseigner ist, sehen wir auch, dass Werbung gerade kein leichtes Geschäft ist.
Ja.
Sind wir da sehr glücklich, dass wir da echt gute Wachstumszahlen zeigen können.
Ja. Abgesehen davon, dass ihr die Burnrate reduziert, was sind für euch wichtige KPIs? Worauf schaut ihr? Was sagt euch unsere Plattform? Und da seid ihr ja, da müsst ihr eigentlich auf verschiedene Dinge gucken, ne? Weil ihr natürlich nicht nur radikales Wachstum um jeden Preis wollt. Ihr wollt gesund wachsen, also gesund für euch, gesund, aber auch natürlich für die Menschen, die Plattform benutzen. Was sind die KPIs? Was trackt ihr, um zu gucken, dass ihr euch positiv entwickelt?
Also wir schauen so klassische Social-Media-Plattform. Metric ist Weekly Active User. Wir schauen auch auf Weekly Participating, genau, weil wir halt nicht nur wollen, dass die Leute irgendwie einmal auf die Plattform kommen und nichts tun, sondern wir wollen eigentlich, dass sie miteinander in die Interaktion gehen, weil wir dann genau glauben, da liegt der Mehrwert, dass Menschen miteinander sprechen, kommunizieren, sich treffen. Das ist, glaube ich, das, was wir wollen. Also Weekly Participating. Ja. Das Ganze gibt es noch als Daily und Monthly. Kannst du das irgendwie kaskadieren? Dann schauen wir grundsätzlich natürlich auf klassische Customer Acquisition Costs. Also was kosten uns eigentlich neue Nutzer, neue NutzerInnen auf der Plattform? Da sehen wir, dass wir unfassbar besser geworden sind, weil wir einfach über 85% unserer NutzerInnen kommen auf Empfehlung. Mhm. Also der Organic Share ist extrem hoch, ja. Und darin haben wir einen wachsenden Teil auch an Empfehlungen. Und dann haben wir die klassischen Revenue KPIs, ne? Irgendwie jedes Team hat Ziele, und da schauen wir natürlich auch, was ist der Umsatz. Und das sind so, glaube ich, die Core KPIs, nach denen wir steuern.
Wie groß seid ihr jetzt Ende des ersten Halbjahres 2026? Wie viele User habt ihr? Das sind jetzt die 4,7 Millionen. Und ich hatte eine Zahl gefunden, die galt aber auch, glaube ich, noch für Ende des Jahres. 1,25 Millionen sind die monatlichen Nutzer.
Genau, da sind wir so bei 1, wir müssen es ja nach DSA, glaube ich, reporten.
Ja.
Da sind wir so bei 1,3, 1,4 im Moment schon.
Ja, Digital Services Act, für die genau. Leute, die vielleicht die Abkürzung nicht kennen. Genau. Ich habe einen anderen Post von dir noch gesehen, den fand ich auch ganz cool. Da ging es um Reichweite auf LinkedIn. Da hast du gesagt, euer Traffic ist seit April um 30% gestiegen. Ja. Und du hast auch ein paar Begründungen genannt. Gib uns da auch mal kurz einen Einblick.
Weil wir wurden gefragt von Burda, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wir sehen, seit dem Google-Update geht es bei uns komplett nach unten.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke erstmal, wie fällt es bei uns auf der Plattform generell? Und ist jetzt eine Analyse, die machen wir jetzt nicht, also wir gucken regelmäßig, wie viele Impressions und Traffic und so wir haben. Aber so die mal in so einem 3-, 4-, 5 Monatshorizont zu sehen, fand ich ganz spannend. Und da habe ich gesehen, dass es bei uns gerade wächst. Das hat verschiedene technische Sachen, die wir machen. Wir haben personalisierte Notifications ausgerollt, dass wir gesagt haben, wenn du nie auf Cat-Content klickst, dann schicken wir dir vielleicht mal was anderes und schicken auch mehr Notifications dadurch. Das ist tatsächlich das, was auch mehr Traffic treibt. Gleichzeitig habe ich aber auch, und das fand ich viel spannender, gesehen, dass unsere SEO-Seiten und in einer Zeit, wo alle nur noch über AI-Optimization sprechen,
ja.
War es jetzt für mich nicht klar, dass unsere SEO-Seiten im Traffic steigen. Und da war irgendwie ganz klar, ich habe gelesen, dass selbst YouTube irgendwie abgestraft wurde von Google, was so Reichweite betrifft, weil wir einfach auf den SEO-Seiten ich sag jetzt mal, du suchst Friseur in Kreuzberg und dann siehst du irgendwie die echten Friseure, die bei uns angemeldet sind. Oder du schaust Freunde, wie treffe ich Freunde im Helmholtz-Kiez.
Ja.
Dann kannst du in den Feed reinschauen, die Posts, die public sind. Das sind hauptsächlich Marktplatz-Posts und ja. halt Posts von Gewerben. Aber du kannst auch als Nutzer deinen Post rein theoretisch public machen. Wir schieben halt echten Content auf die SEO-Pages.
Ja.
Ja, und das wird als echter Content erkannt. Der ist nicht AI gescriptet. Das ja. ist, und wir sehen, dass quasi von den Algorithmen, von Google und so einfach das aufgegriffen wird als echt. Ja, dieses ganze Thema, was ist fake, was ist echt, das ist halt was, das, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt. Viele kennen den Unterschied nicht. Und wir kämpfen sehr hart dafür, dass bei uns das, was in der Plattform passiert, echt ist. Und dadurch werden wir, glaube ich, von den NutzerInnen gerade belohnt, ja. die auch. Ne, also wenn ich mit neuen Nutzern spreche, die sagen auch, ich kriege so viel in den anderen Plattformen in so einer kurzen Zeit, ich meine, das wissen wir alle, und hier ist ruhig bei nebenan, da sind, ja. sind nicht super viele Informationen, aber die sind vielleicht für mich relevanter, und
ja.
das echter Content, der relevant ist, ist das, was, glaube ich, gerade in den nächsten Jahren immer mehr auch eine Sicherheit gibt,
ja,
ja zu wissen, okay, hier kann ich hin und hier sind echte Menschen. Und es gibt mir eine emotionale, intellektuelle ja. und Sicherheit und auch vielleicht eine Eingrenzung an der Masse, die kommt. Genau, und Google macht das algorithmisch und hilft uns dann dabei, noch sichtbarer zu werden. Also wir sehen wirklich, als ich übernommen habe vor 3 Jahren, sind wir so um 30.000 Nutzende gewachsen. Heute wachsen wir so zwischen 65.000 und 70.000 im Monat und auf 10% der Kosten für die Total User. Also das ist schon tatsächlich Blended Costs, nennst du es, nimmst du quasi, was investierst du in Marketing? Das ist nur noch 20% von dem, was wir vor 3 Jahren investiert haben. Und dafür wächst du halt doppelt so viel. Also schon total spannend.
Das ist Wahnsinn. Mich hat das jetzt gerade sofort an Reddit, einen der großen SEO-Gewinner der letzten Jahre, erinnert, die ja auch unheimlich nach oben geschossen sind. Da gibt es ja verschiedene Theorien, aber auch eben, weil da so viel User-Generated Content drauf ist und weil man auch sehr stark durch die User-Moderation annimmt, dass es eben auch echter Content ist und echte Menschen da noch schreiben. Weil inzwischen gibt es ja auch, ich habe die Zahlen nicht parat, aber es wird ja inzwischen mehr AI-Content im Web generiert als menschengenerierter Content. Mhm. Und da sind natürlich dann Plattformen, die noch so einen Vertrauensscore, würde ich sagen, haben, ohne dass ich jetzt hier irgendwie behaupte, es gibt einen, Vertrauen, aber einfach dieses Vertrauen haben, dass es echter Content dann einfach relevanter ist für Suchmaschinen.
Ja. Und wir haben die Herausforderung halt, dass wir, unser Reddit ist ja relativ public, der Content. Unser Content ist halt nicht public, ne, sondern wir nutzen nur den, wo die Nutzer nutzen dann und sagen, das ist public, also Marktplatz viel, weil dann natürlich ein bisschen größere Reichweite auf den einzelnen Items ist. Das ist natürlich eine Herausforderung, die man, die wir aber auch da halten, die Barriere sozusagen.
Die Barriere dann zu sagen, okay, trotz, ihr könntet natürlich mehr Impressionen, mehr Reichweite organisch erzielen, aber ihr macht den, ihr riegelt ab aus Sicherheitsgründen, weil es ist ja letzten Endes eine, das ist ja eigentlich
ein privates Umfeld.
Genau.
Oder ein geschütztes
ein Versprechen, Umfeld. Das ihr ja auch geben wollt. Du hast Burda jetzt schon angeschnitten. Burda hält seit August 2020 die Mehrheit an nebenan.de. Neben den Gründerinnen halten die anderen Anteile die Deutsche Telemedien GmbH, die Nordwestzeitung und PD Ventures. Und ich fand daran sehr interessant, dass alle Investoren damit eigentlich aus dem Verlagsumfeld kommen. Was reizt das Verlagswesen so an nebenan.de?
Zwei Sachen. Das eine ist ja, wir hatten ja mit Lakes da auch einen, sag ich mal, so einen klassischen Rocket-Internet großen Investoren drin. Die sind 2022 vom Tisch gegangen oder hat dann quasi deren Anteile auch noch genommen. Und die Frage war damals, setzen wir nochmal massiv auf Internationalisierung oder schaffen wir es, sag ich mal, im deutschen Markt Fuß zu fassen und das da auch wachsen zu lassen? Deswegen bin ich persönlich total glücklich, mit Burda zu arbeiten, weil wir da viel konstruktiven Input bekommen. Was die Verlage an uns reizt, ist, glaube ich, das, was wir jetzt erst eigentlich richtig anfangen, nämlich ganz viele Informationen. Ne? Wir haben letztes Jahr versucht, mit dem Tagesspiegel, mit dem Kölner Stadtanzeiger, also mit verschiedenen lokalen Publishern zu arbeiten. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, wo kriege ich denn gerade im lokalen Bereich? Es gibt in Deutschland 11.000 Städte und kleine Kommunen, die keinen Zugang zu Lokalnachrichten mehr haben. Wo informieren sich diese Menschen auf den Plattformen, in denen quasi jeder nur einen ganz kleinen Teil der Welt irgendwie zu sehen bekommt? Das heißt, wir sind eigentlich der prädestinierte Distributionskanal für irgendwie objektiven Content. Und ich glaube, das haben die Burda sehr früh verstanden. Wir arbeiten jetzt gerade daran, das auch zu werden. Und dann kannst du das natürlich auch in irgendeiner Form besser monetarisieren und da das ist, glaube ich, so der Hauptanreiz, nämlich als Publisher-Plattform, in denen auf der einen Seite echter Content passiert, da auch dann mit guten Nachrichten oder relevanten lokalen Nachrichten anzureichern. Das ist, glaube ich, so der Core dahinter. Und natürlich gab es, als alle eingestiegen sind, war natürlich Nextdoor schon so 1, 2, 3 Jahre alt, die sind ja irgendwann auch IPO'd, also sind public gegangen.
Ja.
Das war natürlich auch eine spannende Story, die dann dahinter kam.
Als Investment.
Genau.
Ja. Wie sieht es mit Nutzerdaten aus? Hat Burda Zugriff oder wie weit kann Burda reingucken?
Burda guckt in unsere Monatsreportings rein, da stehen aber keine Nutzerdaten drin, sondern hauptsächlich Umsatz- und Aktivitätszahlen. Und ansonsten ist das eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir präsentieren unsere Strategie. Ich bin als Mensch immer sehr transparent. Ich sage immer auch zu meinen Mitarbeitenden, mach dein Problem schnell zu meinem. Dann werden wir beide nicht davon überrascht, wenn es irgendwann so groß ist, dass keiner es mehr handeln kann. Und so agiere ich auch dort. Deswegen haben wir ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Aber Burda hat keinen Zugriff auf Nutzerdaten. Wir nutzen auch den Burda Ad-Server nicht oder so. Also wir sind da sehr autonom auf allen Ebenen.
Kannst du nochmal sagen, was möchte, weil ich kann das total verstehen, dass Burda natürlich euer Wachstum sehen muss. Was schauen Sie sich dann genau an? Was interessiert Burda?
Burda interessiert natürlich irgendwie, wie lange dauert es noch, bis wir profitabel sind? Burda interessiert auch natürlich unser Wachstum an Nutzenden, also wie viele Nutzer sind die, wie engaged sind die. Also ich würde sagen, es ist ein klassisches Investor-Unternehmenssituation, wobei ich sage, dass Burda uns die Zeit gegeben hat. Wir haben immer, ich nenne das immer so ein bisschen, wir haben immer so einen exponentiellen Hockeystick vor uns hergeschoben, 2 Jahre, und wir haben dann zusammen mit Burda gesagt, lass uns mal. Wenn wir nicht alles verraten wollen, wofür die Plattform steht, werden wir diesen exponentiellen Hockeystick im Umsatz nicht schaffen. Lass uns das mal einklappen. Wir wachsen stabil 20% year on year. Das leisten wir gerade gut. Wir reduzieren dabei und dadurch auch unseren Burn und wenn wir und fahren dann so in die Profitabilität. Und dafür schaffen wir eine gute Plattform, die solide ist, in der die Menschen vertrauen und auf der man dann auch Content und monetarisieren kann. Und das ist, glaube ich, das Bild, das die Borders haben. Und vertrauen uns als Team, dass wir das schaffen. Also es ist, glaube ich, und ich denke, wenn wir auch den Break-Even-Punkt irgendwann erreicht haben, dann können wir auch noch mal stärker wieder ins Wachstum investieren. Und dann kannst du, glaube ich, ein paar von dem, das ganze Flywheel noch mal ein bisschen, das nutzen wir natürlich auch, kannst du es noch mal beschleunigen an ein paar Stellen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass eigentlich die äußeren Umstände, das ist aber jetzt mein Gefühl, eigentlich spielen die äußeren Umstände nebenan der Ehe in die Hände. Also es gibt ja überall die Bewegung, dass die Menschen schon selber merken, sie haben ein Problem, die Kinder haben ein Problem, uns geht's nicht gut. Die Plattform optimieren nicht auf unsere Gesundheit, sondern möchten möglichst, dass junge Mädchen Kosmetikprodukte gezeigt bekommen.
Oder abnehmen, genau.
Oder abnehmen, dass sie sich eigentlich, wenn sie die Plattform besuchen, erstmal schlecht fühlen und dann sagen, ich muss was tun. Und wir eigentlich schon merken, wir müssen was tun und eigentlich brauchen wir jetzt eigentlich noch eine Plattform oder Plattformen oder Lösungen und da gibt es ja nicht nur nebenan, sondern in so vielen Lebensbereichen gibt es Lösungen, die müssen einfach nur ihr Versprechen dauerhaft einlösen, nämlich das Vertrauen nicht kaputt zu machen.
Ja, ich glaube, ich bin auch in der Rebuild-Initiative von den, die kommt aus Dänemark, lustigerweise Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin ist da von der EU-Kommission ist da sehr aktiv. Ich glaube, das Spannende ist halt, wenn es um die Finanzierung geht, immer das Thema Werbung, weil der Werbemarkt in Deutschland ist, glaube ich, für 70% geht an die großen vier, Amazon, Google, Meta und TikTok. Ja, und alle anderen, dann gibt es noch TV, es gibt Print, aber alle anderen Digitalen streiten sich um das, was übrig bleibt und streiten sich hauptsächlich gegeneinander, weil sie wissen, sie können an die großen vier nicht ran. Und dadurch wird es allen anderen Plattformen, die anders arbeiten wollen, um halt besser oder weniger abhängig zu machen, extrem schwer gemacht, weil wenn du dich monetarisieren willst, entweder du chargst für das Produkt, aber ich sehe das heute noch nicht, dass jeder irgendwie, wir haben alle schon viele Apps, für die wir zahlen, aber um irgendwie selber rauszukommen aus dem Social Media Zoom, dass da Leute irgendwie aktiv, außer sie fördern uns, also da haben wir schon ein gutes Beispiel geschaffen. Aber das heißt eigentlich, das, was passieren muss eigentlich meiner Meinung nach, ist ein Umdenken in der Werbeindustrie. Es sollte eine Plattform geben, auf der man vielleicht sagt, hier gibt es sichere Impressionen. Dann könnte man die ganzen Impressionen zusammenführen und sagen, hier wird nach gewissen Standards erreicht hier die Menschen.
Ja.
Genauso oft im Zweifel. Ja, aber das wird, glaube ich, da sind wir in Deutschland nicht. Die Schweiz hat das gemacht, da haben alle Publisher zusammen ihre Impressionen zusammengeschmissen und erreichen genauso viele Menschen wie so ein Meta.
Okay.
Und dann können die Marken halt sagen, okay, cool, da gibt's, kann ich meinen Inhalt in einem sicheren Markenumfeld zeigen. Ja, aber es weiß ja keiner, ob du jetzt zwischen dem einen Hassvideo und einem Mord irgendwie deine Werbung gespielt wird. Und das ist ja, das finde ich persönlich am schlimmsten daran. Und deswegen appelliere ich immer sehr gerne an die Moral der Marken, die so viel Gelder weggeben, daran zu überlegen, wohin investiere ich eigentlich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Eine Bitte. Schau kurz nach, ob du Values and Ventures abonniert hast. Ich habe die Ambition für dich, die herausragendsten Menschen zu Unternehmertum, Nachhaltigkeit, digitaler Souveränität, Diversität und Persönlichkeitsentwicklung zu interviewen. Damit mir das gelingt, muss die Show wachsen. Mir zu helfen kostet dich so gut wie nichts. Tu mir nur diesen einen Gefallen und folge der Show auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts und wir beide gewinnen. Danke und jetzt geht's weiter mit der Show. Kommen wir nochmal zu LinkedIn. Du bist da nämlich sehr aktiv. Und ich möchte auch sagen, oh, ich finde, du bist schon sehr aktiv.
Okay.
Du bist sehr aktiv und du bist für mich dadurch auch immer top of mind, weil du da sehr präsent bist.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, also für mich wirkt das alles sehr natürlich, sehr authentisch, ganz vieles auch sehr spontan. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ist da eine Strategie dahinter? Ist das irgendwas von nebenan.de getrieben? Ist das was Abgesprochenes? Musst du das vielleicht sogar absprechen? Wie ist das bei dir mit LinkedIn so als CEO von nebenan.de?
Ich hatte von unseren GründerInnen eine sehr gute Agentur, die von den beiden genutzt wird, die sehr stark sagt, man muss sich als CEO auch entsprechend positionieren, damit es auch spannend wird für die Medien. Mit der arbeiten wir nicht mehr, weil einfach auch aus Kostengründen wir irgendwann gesagt haben, wir reduzieren das auch. Ich habe ein paar Posts, die von meinem Team auch vorgeschrieben werden. Das sind hauptsächlich die Posts über nebenan.de.
Ja, okay.
Und dann alles andere mache ich eigentlich selber. Aber gar nicht ohne Strategie. Ich habe Manchmal habe ich, glaube ich, Wochen, da möchte ich irgendwie viel mitteilen. Dann habe ich Wochen, dann mache ich mal weniger. Das ist tatsächlich, also wir hatten eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir müssen 2 Posts am Tag machen. Die Frage ist, was
2 Posts am Tag
heißt? Ja, 2 Posts pro Woche, Entschuldigung.
Okay, und dann jetzt speziell LinkedIn.
Genau, speziell LinkedIn.
Bist du noch woanders aktiv?
Nee, okay. Sonst bin ich noch so aktiv. Und das hat aber, im Endeffekt ist die Frage immer, was ist der Outcome? Also was kommt bei rum? Welches KPI zahlt eigentlich ein, dass wir dann irgendwie, dass ich einen Text schreibe, da jemand drüber schaut oder mein Team einen Text schreibt und ich drüber schaue und wir dann noch ein Foto machen müssen und dann war Philipp, wir brauchen noch ein Foto hier. Das haben wir eine Zeit lang gemacht und ich würde sagen, es gab einige Journalisten, die zum Beispiel das spannend fanden. Es gab auch schon mal Marken, die dann irgendwie geschrieben haben. Aber wenn du irgendwie schaust, was skaliert, wie viele Posts habe ich gemacht, wie viel Zeit ist da investiert, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist das kein super positiver Case. Ich finde, auch auf LinkedIn gibt es viele, viele Positionen, die ich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Und für mich ist LinkedIn irgendwie mein Weg, in der Verantwortung als Philipp, aber auch als CEO von nebenan.de. Es ist halt mein Account und das heißt, ich nutze immer im Hinterkopf, ich bin auch der CEO von nebenan.de, trotzdem die Möglichkeit, Haltung zu zeigen, Themen zu anzusprechen, die mich bewegen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie manchmal hilft es den Leuten, eine andere Perspektive zu sehen und manche ziehen halt Wert raus und feedbacken das dann auch, das ist auch irgendwie persönlich irgendwie nett.
Ja.
Und deswegen ist das keine richtige Strategie. Ich habe das Gefühl, dass manchmal Probleme, die ich für mich gelöst habe, für andere auch ein Problem war. So ein ganz, ich glaube, mein erfolgreichster Post war, ich habe irgendwie mal geschrieben, ich versuche irgendwie regelmäßig mit Mitarbeitenden einen Coffee-Walk zu machen, um einfach, ich habe gelernt, als CEO bist du, und das sagt mein Coach immer, du bist der, jeder im Raum weiß, du kannst jeden im Raum zu jeder Zeit kündigen, wenn du das willst. So. Und ich in meiner sehr einfachen Welt denke mal, nee, ich bin eigentlich nur Philipp.
Ja.
Und deswegen versuche ich Vertrauen aufzubauen und um auch den Puls am Puls der Zeit zu bleiben, einfach gehe einmal die Woche oder zweimal die Woche meistens mit Mitarbeitenden aus unserem Unternehmen Kaffee trinken. Ne, wir gehen zur Markthalle 9, sind wir auch gegangen und dann schaffst du ein Recap, 2 Kaffees im Recap und dann kannst du wieder zurücklaufen, dann ist es genau eine halbe Stunde, da kann man gut reden. Ich habe auch das Gefühl, wenn man sich nicht so super frontal sitzt, dann reden unsere Mitarbeitenden auch lieber auch über Themen, die sie bewegen, dann höre ich nach. Dann versuche ich zu verstehen, welche Probleme kann ich für sie lösen, was würden sie an meiner Stelle machen in bestimmten Situationen und das fördert auf der einen Seite Vertrauen, mir hilft es nochmal zu verstehen, was passiert eigentlich im Unternehmen. Der Post ist mega durch die Decke gegangen, weil irgendwie viele gesagt haben, einfacher Hack, funktioniert super. So. Dann habe ich überlegt, mache ich jetzt eine Reihe Leadership-Hacks und dann denke ich mir, ich habe jetzt nicht 2000 Leadership-Hacks, die ich so abarbeite oder so, sondern das ist sehr viel mit dem Flow.
Ja. Du weißt es wahrscheinlich nicht.
Ja, genau.
Also ich glaube wahrscheinlich, wenn sich jemand wieder hinsetzen würde und sagen würde, Philipp, erklär mir mal so deinen Leadership-Ansatz, dann würde sich wahrscheinlich eine Bullet-List ergeben mit 100 Punkten. Man könnte wahrscheinlich ganz viel Content daraus generieren, weil du hast so viel Erfahrung. Jetzt auch bei dem Andi bist du 6 Jahre.
Mhm.
Genau. Da hat auch übrigens, witzigerweise, ich bin zurück im Feed gegangen bis dorthin, da hat es ja eigentlich dann auch so ein bisschen deine LinkedIn-Journey angefangen. Mhm. Ich habe gesehen, dass es dann mehr wurde.
Mhm.
Wo ich mich dann auch gefragt habe, macht deine Arbeit bei nebenan.de was mit dir? Also du hast ja schon mal die Spiral Dynamics angesprochen, hast du gesagt, dass du hast für dich festgestellt, du willst dein Leben verändern. Dann arbeitet man bei nebenan.de, man widmet sich plötzlich so viel Themen, die Social Impact haben. Was macht das dann mit einem? Und hat das so viel Einfluss auch auf dich genommen als Person und wie du dich auf LinkedIn involvieren möchtest?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich das auch mit Ja beantworten, weil ich einfach irgendwie sagen will, Leute, es gibt irgendwie coole Unternehmen da draußen, die auch irgendwie richtig schlaue Leute brauchen oder Leute, die irgendwie richtig relevante Erfahrung haben, wo man einfach vielleicht sagt, man macht mal erstmal einen finanziellen Rückschritt, aber man arbeitet an was total spannend ist und das vielleicht habe ich auch da ein Mitteilungsbedürfnis oder den Wunsch irgendwie Leute aufzuwecken. Meine Frau sagt ja auch immer, habe ja Politik und BWL studiert. Meine Frau Svenja, kennst du ja auch gut.
Ja.
Die sagt immer, sie möchte nicht, dass ich mich politisch engagiere, bis die Kinder groß sind, weil sie weiß, wenn ich das mache, dann werde ich es wahrscheinlich mit sehr viel Energie und Leidenschaft tun. Und vielleicht ist das so mein persönlicher Mittelweg auf LinkedIn, irgendwie trotzdem irgendwie Statements und zu suchen, Dinge zu teilen, die irgendwie Relevanz haben für ein paar Menschen da draußen.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich engagiere mich ja auch in der Richtung. Ich kümmere mich gerade sehr viel um die Themen digitale Souveränität ist für mich ein Riesenthema und das kannst du ja eigentlich auch nicht ansprechen, ohne politisch zu werden. Mhm. Habe auch da ein Mitteilungsbedürfnis, genauso wie du. Du hast gesagt, wenn du irgendwie ein Problem erkennst und das vielleicht auch für dich gelöst hast, dann möchtest du auch das andere davon erfahren. Mhm. Und so geht es mir zum Beispiel da. Ich habe mir auch mein Blog, mein Newsletter und so basiert auf digital souveränen Lösungen, die ich mir gesucht, auch mit jemandem zusammen gebaut habe. Auch groß an Chris an dieser Stelle, der mir dabei geholfen hat. Hat man schon ein Mitteilungsbedürfnis und ich fühle das aus deinen Posts heraus. Und auch wenn du sagst, eigentlich wird so eine gewisse KPI nicht erfüllt, wahrscheinlich so die KPI, okay, wie viel Business entsteht daraus?
Genau.
Denke ich mir aber, ist ja trotzdem auch ein Employer Branding Tool. Mhm. Also Leute zu kriegen, die vielleicht auch erstmal woanders einen anderen Paycheck vielleicht auch kriegen könnten, erfahren erstmal vom Netzwerk, dann von dir, für wen würde ich arbeiten? Du sagst, du bist für die Menschen die mächtigste Person dann auch im Raum. Möchte ich für dieses Unternehmen, möchte ich für diesen Menschen arbeiten? Und ich finde, es gibt einen Grund, warum diese Posts mir immer wieder angezeigt werden. Ich scheine immer wieder darauf zu reagieren. Ich bleibe immer wieder hängen, mich begeistern. Ich finde es super, was du machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Zitat, das ich noch rausziehen möchte. Du hast gesagt, Haltung zeigen ist nicht schwer. Mhm. Das hast du auch in einem deiner Posts gesagt. Und ja, vom Prinzip her, sich einen Stift zu nehmen und seine Gedanken niederzuschreiben, das ist nicht so schwer. Aber ich glaube, viele fühlen sich ja trotzdem doch gefangen in ihrer Rolle, es tun zu dürfen. Und da scheinst du aber ja so ein bisschen, ich könnte sagen, wenn wir wieder von Kriegssprache benutzen wollen, ja, dann bist du eine Loose Cannon. Ja. Du kannst eigentlich schon recht sagen, was du möchtest. Ihr habt Investoren drinnen.
Ja.
Du bist der CEO eines Unternehmens und trotzdem habe ich das Gefühl, sagst du, was du sagen möchtest.
Na, ich glaube, ich sage, was ich sagen möchte. Ich glaube auch, dass ich bin jetzt ja kein irgendwie Radikaler so.
Nein.
Und es ist ja auch, und deswegen glaube ich auch, also die, auch das finden die Borders, auch da kriege ich auch positive Resonanz dazu. Und wir sind ein soziales Unternehmen, wir sind eine GmbH, aber wir sind ein soziales Unternehmen und haben auch den Anspruch, dass wir irgendwie, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken. Und meistens, die meisten Posts, die ich mache, gehen auch ja, eigentlich in die Richtung, dass ich sage, ich habe immer den Wunsch, Menschen zu schütteln, wenn die so abbiegen. Und deswegen treffe ich auch meine Nachbarn persönlich, die andere Parteien wählen und diskutiere mit denen, weil ich das einfach möchte. Und ich bin total bewusst, ich bin auch, lebe in einer super privilegierten Bubble. Ich hatte die Möglichkeit zu studieren, im Ausland zu arbeiten, zu leben. Ich habe irgendwie ganz viele Dinge auch mitbekommen. Und deswegen muss man sich auch immer klar sein, wo kommt man her, wo steht man. Und auch das versuche ich dann, deswegen bin ich auch in dem Post immer auch. Also ich würde niemals, wenn ich jetzt voll sauer auf irgendwas bin, nur als Philipp posten, aber ich poste immer, also Philipp postet immer, aber hat im Hinterkopf auch seine Rolle und seine Position.
Also ich muss da manchmal schon aufpassen, dass ich auch, ich möchte die Menschen auf was aufmerksam machen. Gleichzeitig Tipp, kommt man dann schon irgendwann in die Falle, dass das auch zu negativ dann ist.
Ja,
also dass ich dann sage, wenn ich über digitale Souveränität oder andere Themen rede, oder man kann auch über Nachhaltigkeit reden, dann den ganzen Tag den Doomsday nur zu predigen, da sage ich mir auch mal, ja, sei noch mehr lösungsorientiert. Ja, also krieg den Twist dahin, was ist denn die Lösung, wo kannst du denn hingehen, als immer nur zu sagen, hier haben wir ein Riesenproblem, sodass alle nur noch das Problem fühlen. Das finde ich aber manchmal schwierig, weil man ja praktisch verschiedene Menschen in der verschiedenen Journey erwischt und die einen sind noch so problem unaware, die wissen noch gar nicht, dass es da ein großes Problem gibt, die möchte ich ja aufmerksam machen und dann immer diesen Twist zu finden zu den anderen, die aber sagen, ja, weiß ich schon, ich möchte aber jetzt mal eine Lösung, kannst du mir nicht immer sagen, dass da ein Problem besteht.
Ist ja auch so ein bisschen so klassisches Sales, was man so im Vertrieb lernt, ich habe ja ganz viel in meiner Karriere auch Vertrieb aufgebaut, ist ja eigentlich zu sagen so, die größte Gefahr ist eigentlich, wenn du bei Leuten Fragezeichen raised, die sie eigentlich gar nicht selber haben. Ja, ohne die, und also dass man, ganz viele Vertriebler haben immer den Wunsch, ganz viele potenziellen Fragen schon vorher zu beantworten und verlieren dann total das Vertrauen, weil die Leute, die sich die Fragen alle gar nicht gestellt haben und schaffen maximale Verunsicherung. Und ich glaube, so ein bisschen ist das da auch. Also das glaube, da muss man einfach einen guten Mittelweg für sich finden und im Endeffekt, glaube ich, ich mache das immer frei nach Schnauze, oft, ganz oft morgens beim Sport, wenn irgendein Thema, ich höre ja ganz viele politische Podcasts, also ich habe so eine Bop, die höre ich einfach alle frei durch und wenn dann so ein Thema ist, das mich bewegt, dann bleibe ich da hängen, dann gucke ich, gibt's noch andere Meinungen, Perspektiven dazu und dann poste ich einfach raus und das sind ganz oft die Posts, die am besten funktionieren, lustigerweise.
Ja, ich glaube, dass die LinkedIn-Algorithmen, da gibt es ja auch ganz viele Veränderungen zurzeit, schauen inzwischen noch mehr drauf, wie echt fühlt sich das an, also auch aufs Wording und Und teilweise frage ich, ich schreibe alles selber, gehe aber echt so oft drüber, dass ich manchmal frage, ob ich das dann schon so überoptimiere, dass es dann schon fast KI-mäßig sich anfühlt, obwohl ich alles selber schreibe. Und ich habe das Gefühl, bei dir, zum Beispiel bei anderen, dann weil vielleicht nicht dreimal man selber drüber geht, fühlen die Gedanken sich nochmal originärer.
Also es passiert auch öfters, dass meine Frau, die macht ja Kommunikation, dass mit die mich anruft und sagt, Schatz, da hast du aber jetzt wieder 17 Komma-Fehler und 5 Rechtschreibfehler drin. Und dann denke ich mir, okay, ich nehme jetzt mal so ein paar raus und dann vielleicht ist es das, ja.
Ich glaube wirklich, ich habe mich sogar schon gefragt, ob Leute absichtlich Fehler reinmachen oder einfach mal eine doppelte Leerstelle irgendwas, weil ich dann so, dann gehe ich in die KI, dann gebe ich das in den Proofreader und dann wird das wieder perfekt rausgefeuert. Und dann sehe ich andere, die halt einen Dreizeiler schreiben ohne Punkt, Komma. So, und ich glaube aber, dass das, also man möchte dann als Profi natürlich, als Medienprofi auch nicht auftreten und da so einen Text,
ja, das verstehe,
wenn man die Newsletter schreibt.
Ja, klar.
So, dann denke ich auch, was denken die Leute, dass da keine die Rechtschreibung nicht beherrscht. Ja. Ja, lass ich nochmal drüber reden. Aber ich glaube, dass das funktioniert, dass die Leute, so wie die Leute ihre WhatsApp, ihre Textnachrichten schreiben, dass das durchaus gut funktioniert, weil es sich echter anfühlt. Ja. Und die Leute verzeihen die Fehler, also dass man sich da blamiert. Also ich nehme dann immer an, man blamiert sich da vielleicht, ne? Eigentlich könnte der heutige Tag auch ganz gut ohne KI auskommen, aber du hast mir erzählt, dass du selber mit KI viel rumspielst. Du bist CEO, trotzdem gehst du gerne rein und probierst die Dinge aus und hast gesagt, du spielst auch selbst mit Sachen rum, die dich auf die Ideen bringen, sogar auf Produktideen, habe ich das richtig noch in Erinnerung? Was machst du da, wenn du KI mal so nimmst und ein bisschen rumspielst?
Also genau, ich glaube, das was ich gerade lerne, ist, das hat Scott Galloway vor 3 Jahren auf der OMR gesagt. Menschen werden nicht durch KI ersetzt, aber durch Menschen, die mit KI arbeiten. Und wir schaffen gerade eine Rolle AI Enablement Manager bei uns, weil was ich sehe ist, ich hatte im letzten Offsite, habe ich unserem Team mein Management-Team Hausaufgaben gegeben. Und zwar haben wir Probleme gesammelt und habe gesagt, folgende Probleme löst ihr bitte über Piloten. Ich habe gelernt, dass genau, das ich gerade schon mehrfach erwähnt habe, lokale Nachrichten. Ja, ich wohne, wie gesagt, im Speckgürtel, gibt es eigentlich auch keine coole Zeitung, die irgendwie mitnimmt, was wir machen. Und da habe ich einfach einen Newsletter gebaut und habe halt, in der Spitze sind dann 9 Agenten, die parallel, basierend auf meinen Dimensionen, die ich definiert habe, alles Verfügbare crawlen. Und das habe ich auch einmal beliebig hochskaliert auf so 2000 und dann kommt irgendwann mein CTPO und sagt, hey Philipp, pass mal bitte mit deinen Tokens ein bisschen auf. Ich habe halt gelernt, dann haben wir einen eigenen Ad-Server, schließen gerade ganz viele verschiedene technische DSPs und so an. Und dann war so mein Ding, wie oft schauen wir drauf, wie oft optimieren wir, wie tief können wir reingehen? Und es ist relativ aufwendig, den Analyseprozess zu machen. Und dann habe ich am Wochenende mir selber aus dem Google Ad Manager Reports gebaut und bin dann mit Claude drüber und mit meinem Agent und mit Claude Cowork und habe dann Tools gebaut, die mir dabei helfen, relativ schnell zu verstehen, wir hatten da eine DSP, die hat 14% Umsatz gemacht, jetzt sehr technisch, und die, an 2 Tagen ist sie auf unter 5% gefallen und das wird dann täglich jetzt gefleckt in so einem Report. Also ich mache mein Leben relativ leicht. Ich habe einen Skill gebaut, wo ich irgendwie E-Mail, Kalender, Slack und auch Präsentationen und so mache, um mir eine Daily To-Do-List zu geben. Die iteriere ich immer. Den habe ich aber als Skill zum Beispiel in Claude der Firma zur Verfügung gestellt. Dass jeder jetzt quasi meinen Skill nutzen kann, um das quasi so, wie ich meinen Tag irgendwie morgens einmal aufgedröselt kriege, zu nutzen. Und oder der einfachste Hack zu sagen, ich habe gelernt, es gibt Leute, wenn wir den Mitarbeitenden, denen geben wir 5-mal die gleichen Kommentare in irgendwelche Decks. Und das nächste Deck, was wieder von KI ausgespuckt wird, hat den gleichen Fehler wieder drin. Ich sagte, es gibt einfach einen Skill gebaut, der einfach sagt, bitte aktualisiere mein Memory, das quasi auch basierend auf Kommentaren in Decks, dass wenn ich die nächste Folie baue zu dem gleichen Thema, dass zumindest das alles mit reingezogen wird. Damit halt einfach der Austausch irgendwie nicht redundant wird, weil natürlich gibt's ganz viel. Auf einmal, ich krieg gefühlt so viele Slides und Decks habe ich in meinem Leben noch nie bekommen, wie ich gerade bekommen. Nicht mehr in der Wayfair-McKinsey-Zeit, also wo ich so viele Kollegen hatte, die ganz viele tolle Folien gebaut haben. Und was ich glaube und wo ich hin möchte, ist, dass jeder meiner Mitarbeitenden weiß, hier gibt's was, das kann Probleme für mich lösen, die ich lange nicht anfassen wollte. Es kann viele redundante Arbeiten für mich reduzieren, sodass ich die Möglichkeit habe, einfach Dinge zu machen, die irgendwie geil sind, die Spaß machen, die Wert stiften. Und die mir einfach von dem Daily Slop, den ich nicht brauche, einfach ganz viel wegarbeiten. Und wichtig ist immer, habe ich jetzt auch ausgegeben, ich möchte auf jedem Präsentation sehen, 100% durchgelesen, 100% agreed von der Person, die sie schickt, damit ich nicht, ich habe keinen Bock mehr, 40 Seiten zu lesen von irgendeinem Mist, der nicht wirklich gereviewt wurde, wo drin Sachen drin steht, die ich schon zweimal gefeedbackt habe. Das ist mir wichtig. Aber wir als Führungskräfte in allen Unternehmen müssen vorangehen. Wir müssen zeigen, dass wir Probleme lösen können. Und ich merke gerade, dass ich da schon fix bin bei den Themen, weil ich es auch spannend finde. Ich habe zu dir, glaube ich, gesagt, es fühlt sich so ein bisschen in der Rocket-Zeit an, dass man einfach auf einmal nicht, dass quasi zu jedem Thema, über das man denkt, kann man einfach 100 Leute losschicken, die bringen einen zumindest zu einem MVP oder zu einem Piloten. Und dann kann man entscheiden, war es das wert, ist es das wert oder nicht. Und bei den ein, zwei Dingen, wo ich bisher gesagt, das war cool, hat auch das Unternehmen relativ cool drauf reagiert und hat gesagt, cool, das finden wir richtig toll. Das lokale Nachrichtenthema haben wir über ein Jahr versucht, selber zu lösen, oder über Partner zu lösen. Das wurde entweder sehr teuer oder war nicht relevant. Und da haben wir jetzt quasi, habe ich die Quellen gebaut, wie können wir das als Unternehmen machen. Und ich glaube, dieses Mindset, das sollten alle CEOs in sich tragen und im besten Fall auch alle, die da zu sagen, hier gibt's was, das kann uns unser Leben leicht machen. Es kann dafür sorgen, dass wir Effizienzen heben, dass wir Ideen schneller umsetzen können und dass wir auch Probleme lösen, die wir hatten.
Ja.
Und hier lass uns mal einfach mal starten. Und das ist, glaube ich, diese Angst zu nehmen, dass man seinen Job verliert, versus ich muss als Führungskraft meinen Leuten dabei helfen, dass sie ihren Job behalten können und vielleicht noch wirksamer in dem Job werden. Das ist, glaube ich, wie wir gerade da vorgehen.
Ja, aber HubSpot immer gesagt, jeder im Unternehmen muss AI-fluent sein.
Mhm.
Dass es einfach wichtig ist, wir sprechen die gleiche Sprache und wir lösen auch auf die gleiche Art und Weise Probleme.
Mhm.
Also wenn wir irgendwie eine Herausforderung sehen und wie du gesagt hast, der ganze Slop des Tages, es gibt das Händische rauszunehmen, es geht nicht darum, die Jobs dann irgendwie zu ersetzen. Ich glaube, in der Kreativbranche, ich habe da immer so meinen Take auf die Kreativbranche, gehen viele Jobs verloren und die werden auch nicht gleichermaßen ersetzt werden können.
Mhm.
Aber im Daily Business und als Knowledge Worker gibt es einfach viele Dinge, die wir tun können, wo wir uns einfach selbst eigentlich unseren Arbeitsplatz sichern, indem wir sagen, okay, wir entwickeln uns in Kollaboration mit KI weiter. Mhm. Und bei euch scheint das so, dass es ja top-down, aber auch bottom-up dann praktisch angelegt ist und nicht weder ich schmeiße das jetzt euch die KI-Tools hin und ihr macht jetzt mal und werdet 20% effizienter, sondern du nutzt das für dich selbst und gleichzeitig wünschst du dir aber auch das von unten nach oben.
Ich sag immer, ich werde lieber geschoben, als dass ich Leute oder als dass ich schieben muss. Und das, ich glaube, das wünscht sich jede Führungskraft und demzufolge, genau. Aber bei diesem Thema geht es auch viel um Angst, um Sorge, um solche Themen. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Führungskräfte nehmen müssen. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns selber unsere Angst und unsere Sorge nehmen und unseren Respekt und einfach mal reintauchen und verstehen, was ist möglich. Ne? Auch alles nur im Rahmen. Also es gibt gewisse Sachen, wollen wir auch nicht dort sehen. Und gerade wenn so ein Agent losläuft, muss es auch reguliert sein. Da sind wir auch Gott sei Dank auch mit der Hilfe von Burda sehr, sehr gut dran. Aber das ist, ohne dass wir es vorleben als Menschen, die auch Mitarbeitende führen, können wir es nicht von unseren Mitarbeitenden erwarten.
Ja, nur so ein Bauchgefühl. Ist es in einer Firma, die sich so auch dem Social Impact widmet, eher so, dass Menschen Berührungsängste haben, zu sagen, ich möchte viel mit KI arbeiten? Also hat man da eher dann gefühlt weniger First Mover drin? Oder kannst du das überhaupt nicht bestätigen?
Also was ich gelernt habe, in den Teams, in denen die Leader schieben oder wo es Lead by Example gibt, ziehen die Teams nach und du hast auch einzelne Teams, wo vielleicht die Führungskraft nicht so super pushy war, da hast du auch einzelne Leute aus den Teams. Also ich habe noch nicht so viel Austausch mit anderen CEOs zu dem Thema gehabt, das ändern wir tatsächlich gerade, aber ich würde nicht sagen, dass bei uns weniger Leute da irgendwie drin sind.
Was sind die nächsten großen Themen für nebenan.de? Hast du irgendwas auf deiner Agenda, was du hier teilen darfst, kannst?
Also das eine Thema ist tatsächlich, wie der Local News einbinden skaliert. Also das beschäftigt uns schon, weil ich glaube einfach, wir kriegen nochmal eine ganz andere Dimension an Mehrwert rein in die Plattform. Das zweite Thema ist Profitabilität für uns.
Mhm.
Und das dritte ist, was wir gerade so, ich bin immer noch so vorsichtig, wir wachsen gerade echt deutlich schneller, als wir es dachten. Gerade sehen wir, ne, wir kommen jetzt an die 5 Millionen Nutzenden. Als wir 2 hatten, haben uns immer die großen Marken gesagt, wenn ihr 5 habt, kommt mal wieder, dann habt ihr eine gewisse Relevanz. Plus AI, oder das ganze Umfeld, wie stark sich die Algorithmen mit AI-Content irgendwie in den anderen Plattformen. Also gerade habe ich einen ganz positiven Ausblick, der noch nicht evident genug ist, dass ich irgendwie super, super erleichtert durchs Leben gehe, das zu manifestieren. Also Profitabilität, das Local News Thema ist das größte inhaltliche Thema. Und ansonsten halt bauen wir auch gerade massiv an unserer Tech-Organisation um, dass wir halt kleinere Teams haben, die schneller auch und tiefer und mehr Verantwortung auf Probleme und Themen arbeiten.
Okay.
Das finde ich, wir kommen, wir haben eine was sehr...
Also eher so Squads, so genau. Autonome Einheiten, Squads, die dann alles haben, was sie brauchen, um was machen zu
genau,
können.
Genau, und mit Loop-Ownern, wir nennen das den Loop-Owner, da gehen wir gerade irgendwie mittelfristig hin und das ist voll exciting. Wir kommen halt aus so einer sehr alten, strukturierten, irgendwie das ist ein iOS-Team, Android-Team, Frontend-Team, Backend-Team und jetzt gehen wir halt dahin, dass wir sagen, wir wollen Teams, die wirklich sehr mobil an Themen arbeiten, um Probleme zu lösen. Und das ist so eher so strukturell, aber super exciting, das auch zu begleiten.
Was steht für dich an in diesem Jahr noch? Hast du selbst auch noch Dinge, die du dir vorgenommen hast?
Ich habe am Samstag, lustigerweise, meinen ersten Schwimmwettkampf seit 25 Jahren.
Wow.
Da bin ich ein bisschen aufgeregt.
Okay. Was für ein Wettkampf ist das? Hier in Berlin?
Das ist in Henningsdorf. Da mache ich... ist ein Nachbarort und da mache ich halt so ein, bin ja alter Wasserballspieler und habe dann so einen Sportwasserkorbball und da gibt es die Vereinsmeisterschaft und dann habe ich mich irgendwie bereitstellen lassen, 200 Meter Lagen zu schwimmen und wenn man halt, das ist relativ anstrengend und wenn man nicht mehr wenn man 20 Kilo mehr mit sich trägt und 25 Jahre nicht mehr auf den Wettkampfsport sich vorbereitet hat, dann ist das herausfordernd.
Ja.
Ansonsten freue ich mich echt auf meinen Urlaub, weil ich merke durch die extrem hohe Geschwindigkeit, die AI jetzt ja auch in mein intellektuelles Arbeitsleben auch gebracht hat, merke ich auch, dass ich gerade schon, dass es viel war. Und ansonsten einfach, meine Tochter wird eingeschult. Das sind so, glaube ich, die drei Dinge, die passieren. Und das ist dann so krass, dann hat man zwei Schulkinder, ist irgendwie, du bist da ja schon länger durch, aber da mein kleines Mädchen zu sehen, wie sie dann da in die Schule geht und die ist so ein You-Go-Girl, die ist so selbstbewusst und confident und strukturiert und da freue ich mich einfach, das begleiten zu dürfen.
Ich hätte nichts anderes erwartet bei den beiden Eltern. Ich glaube, das passt ganz gut und kann nachempfinden, dass das coole Highlights sind, die da bevorstehen. Ich bedanke mich, dass du hier warst heute. Stellvertretend für nebenan.de, fürs Gründerteam, mir Einblicke gegeben hast in die Nachbarschaftsplattform, in eure Arbeit umfassend. Und ich kann nur allen Zuhörerinnen empfehlen, nebenan.de anzugucken, einfach mal ausprobieren. Wir haben heute ein paar Use Cases geschildert, ob ihr jetzt irgendwas Neues braucht, irgendwas zu verschenken habt. Schenken macht glücklich.
Ja.
Nutzt es. Ich glaube, da habe ich auch Zahlen bei euch gefunden. Das macht glücklich. Also nutzt es für euch in dieser Zeit, anderen mal vielleicht was zu geben. Es gibt einem auch viel zurück innerlich. Und probiert's aus. Nutzt eine Plattform, die mehr Social und weniger Media ist. Ich danke dir, dass du da warst, Philipp.
Danke für die Einladung, das ist ein total nette Gespräch.
Möchtest du hinter die Kulissen von Values and Ventures blicken? In meinem Newsletter teile ich, wie ich nicht nur diese Show baue, sondern ein ganzes Medienunternehmen. Das ist meine Vision für mein Label Spredia. Meine Experimente, meine Fails, meine Rückschläge, jede Woche für dich zusammengefasst. Gehe jetzt auf www.valuesandventures.de, abonniere den Newsletter und bleib souverän.